Der Mordfilm Edzkin ist insofern besonders, weil er so viele Facetten unserer Gegenwart berührt. Also da ist ein Teenager, der offenbar in Deutschland ein Leben führen wollte, wie jede und jeder in Deutschland aufgewachsene Jugendliche. Aber in dem Fall der 16-Jährigen ist es mit dem Tod geendet. Hier geht es auch um eine Beziehung von Vater und Tochter, um eine bestimmte Vorstellung von Ehre, aber auch um Integration. Und falls es aufgrund der Annahmen der Staatsanwaltschaft auch zu einem Urteil kommen sollte, müssen wir uns als Gesellschaft schon auch mal die Frage stellen, was können wir denn tun, um so Ehrenmorde in Deutschland zu verhindern?
Wir sprechen heute über einen Prozess, der am 4. März am Aschaffenburger Landgericht beginnt. Es geht um Mord. Und zwar um den Mord an der damals 16-jährigen Meskin N. im Mai 2017 in Aschaffenburg. Als Mordverdächtiger gilt aktuell der Vater der jungen Frau. Mein Name ist Moni Münch, ich bin Digitalredakteurin bei MeinEcho und bei mir ist heute meine Kollegin Nina Lehnhardt aus unserer Blaulichtredaktion. Hallo Nina.
Hallo Moni.
Nina, an den Fall, um den es vor Gericht gehen soll, werden sich ja wahrscheinlich ganz viele Menschen noch erinnern. Also ich weiß es noch, damals war der ganze Landkreis Aschaffenburg monatelang in Atem. Und du warst damals als Reporterin ganz oft auch dabei. Und vielleicht kannst du uns jetzt einfach zum Beginn dieses Podcasts die ganze Sache nochmal in Erinnerung holen. Was ist damals eigentlich passiert?
Ja, Moni, los ging das eigentlich damit, dass im Mai 2017 eine 16-Jährige vermisst wurde. Es gab dann ganz viele Suchaktionen mit extrem vielen Einsatzkräften, die sich beteiligt haben. Vor allem am Main in Aschaffenburg wurde damals nach Meskin N gesucht und die Ermittler haben auch schon bald nicht mehr ausgeschlossen, dass der Verschwundenen was zugestoßen war. Und ihre Leiche wurde aber erst viel später, nämlich anderthalb Jahre später, entdeckt. Hier geht es um einen Mord an der 16-Jährigen Meskin N. Und im Juni 2017 gab es außerdem noch einen Angriff am Floßhafen in Aschaffenburg. Da wurde ein 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt, indem man ihm ein Messer in den Hals gerammt hat. Das war ein versuchter Mord und die Verbindung zwischen diesen beiden wirklich ziemlich heftigen Taten, das ist der Vater von Meskin. Er galt hier als Verdächtiger und er ist nach diesem Messerangriff auch verschwunden.
Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Aber was ich mich jetzt frage, also 2017 ist dieser vermeintliche Mord und dieser Messerangriff sind da passiert und jetzt erst im März 2021 kommt das Ganze vor Gericht. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, der Vater von Meskin, Hashem N. heißt der, hatte sich in die Türkei abgesetzt. Das hatten die Ermittlungsbehörden damals schon ziemlich schnell vermutet und es gab dann auch einen internationalen Haftbefehl. Das heißt, die Fahndung auf den damals 42-Jährigen wurde über die Grenzen Deutschlands hinaus ausgeweitet. Und ich hatte auch bei der Staatsanwaltschaft mal nachgefragt, wie das dann eigentlich abläuft, so ein internationaler Haftbefehl. Und mir ist dann mitgeteilt worden, dass die Kommunikation mit der Türkei eher so auf Ministerebene abgelaufen sei. Und man wisse eigentlich gar nicht so genau, was in der Türkei abgelaufen ist. Das war so der Tenor. Was wir aber wissen ist, dass der Verdächtige schon 2019 in der Türkei verhaftet worden ist und dann im Oktober 2020 nach Deutschland ausgeliefert wurde. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum das sich alles so gezogen hat, bis es zum Prozess kommt.
Ah, okay. Also diese ganze diplomatische Ebene ist ja das eine. Aber wie ist es dann konkret abgelaufen? Also so ein Mordverdächtiger reist ja dann nicht einfach zurück in das Land, in dem er gesucht wird.
Genau, also es gibt dann so eine Überführung. Das haben in diesem Fall drei Beamte von der Kripo hier in Aschaffenburg gemacht. Und das war auch für die Polizisten eine nicht alltägliche Aufgabe. Ich habe mich mit einem von ihnen, mit Tobias Wutzem, über diese Auslieferung auch unterhalten. Und das war zum Teil auch durchaus kurios. Also die deutschen Beamten sind dann nach Istanbul geflogen und es gab einen vorher vereinbarten Treffpunkt in Terminal 2, an so einem Meeting Point, das kennt man ja von diesen Flughäfen, ja. Und diese Übergabe des Verdächtigen fand dann in so einem öffentlich zugänglichen Wartebereich statt. Also die Polizisten aus der Türkei und die deutschen Polizisten, die trugen alle zivil. Das heißt, den außenstehenden anderen Reisenden, die da unterwegs waren, ist es offenbar gar nicht größer aufgefallen, dass da quasi mitten unter ihnen so eine Übergabe stattgefunden hat. Der Hashem N. war auch laut Herrn Butzem ziemlich kooperativ. wurde durchsucht und die Polizei hat ihn auch nochmal körperlich untersucht und den Zustand dokumentiert. Das dient so ein bisschen auch der Absicherung, damit klar ist, dass dem Verhafteten in der Obhut der deutschen Behörden nichts passiert ist. Und es hat er wohl alles sehr ja, bereitwillig mitgemacht auch. Und was ich noch sehr eindrücklich fand, war die Schilderung davon, was denn Hashem N. dabei hatte. Der Verhaftete dürfte ja Gepäck mit seinen Habseligkeiten auch mitnehmen nach Deutschland. Und laut Tobias Butzam stand er dann da in dieser Wartehalle, ja, und hatte nur so einen schwarzen Müllbeutel in der Hand. Und darin war alles, was er besaß nach 3,5 Jahren Flucht- und Auslieferungshaft. Also das fand ich schon auch ja, sehr eindrücklich, wie ich es gerade schon gesagt habe. Man weiß natürlich auch nicht genau, welche Erfahrungen Hashem N. im türkischen Gefängnis gemacht hat. Jedenfalls hat der Polizist Özem erzählt, dass er der Auslieferung offenbar sehr positiv gegenüberstand und hat darauf eine Nachfrage geantwortet mit den Worten Deutschland gut.
Naja, sehr positiv ist ja in dem Fall relativ. Es kann ja auch einfach nur sein, dass es besser ist als das, was er hinter sich hat.
Genau so ist es ja.
Generell ist es ja auch so, dass wir nicht wirklich wissen, wie es ihm ergangen ist. Wissen wir denn, wie lange er im türkischen Gefängnis saß?
Ja, das wissen wir. Hashem N. wurde im Mai 2019 zum ersten Mal festgenommen, wurde aber nochmal entlassen unter Auflagen und es hat dann nochmal bis November 2019 gedauert, bis er dann erneut festgenommen worden ist und in der Auslieferungshaft untergebracht worden ist.
Okay, also das sind ja dann auch von der Tat bis zur Festnahme auch rund 2 Jahre. Da wird dann der Prozess wahrscheinlich auch Aufschluss darüber geben, was in der Zeit passiert ist, was der Mann in der Zeit gemacht hat. Ne?
Davon gehen wir aus, ja.
Ich habe im Kopf, dass es auch noch einen zweiten Tatverdächtigen gab. Kannst du dazu was sagen?
Im Januar 2019, das war kurz nachdem die Leiche von Meskin N. gefunden worden war, hat die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst den Fall zum zweiten Mal aufgegriffen. Also die hatten vorher auch schon mal berichtet und um Hinweise gebeten. Und im Januar 2019 kam dann hier völlig überraschend zur Sprache, dass es wohl noch einen zweiten Tatverdächtigen geben soll. Es gab dann anschließend auch so Vermutungen, dass es sich hier um einen Bruder der 16-Jährigen gehandelt haben könnte. Die Behörden haben sich aber seitdem ziemlich bedeckt gehalten bei diesem Punkt. Und am Ende wird jetzt auch nur ein Mann vor Gericht angeklagt und das ist Hashem N.
Darüber werden wir dann ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr erfahren. Aber sag mal, wir haben jetzt schon über viel gesprochen, aber ich habe immer noch total viele Fragen. Und ich denke, eine Frage, die sich jeder stellt, der von dieser Geschichte hört, ist, wie kann sowas passieren? Was wissen wir denn über die Hintergründe der Tat, über die Familie, über den Vater, über die Tochter? Was weißt du darüber?
Also wir wissen bis jetzt, dass die Familie aus Syrien geflüchtet war 2015 und dann in Goldbach im Kreis Aschaffenburg gelandet ist, auch eine Wohnung hatte dort zusammen. Es gibt auch noch eine Mutter in der Familie. Und Meskin N. Hat die Berufsschule in Leider besucht. Das kann man sicherlich auch als Teil einer Integration interpretieren. Und zum Familienleben wissen wir, dass der Vater in dem Jahr, bevor seine Tochter verschwand und wohl auch ermordet wurde, rechtskräftig verurteilt worden ist.
Und weswegen?
Meskin hatte sich auf Facebook so ein Profil angelegt und das hat offenbar Hashem N. nicht gepasst. Er hat dann auch sein Kind geschlagen, hat Meskin auch mit dem Tod gedroht für den Fall, dass sie sich wieder bei Facebook anmeldet, aktiv wird oder für den Fall, dass sie jemanden auch von der Gewalt, die sie von ihrem Vater erfahren hat, erzählt. Und wie gesagt, es gab dann auch einen Gerichtsprozess im Amtsgericht in Aschaffenburg. Es gab da auch ein Urteil, das mit einer Strafe geendet ist, mit einer Haftstrafe. Und das ist auch so die Vorgeschichte zu den Taten, die zu dem Prozess geführt haben.
Heißt es, der Vater saß im Gefängnis schon in Deutschland?
Nein, denn das Urteil war noch nicht rechtskräftig und Hashem N. ist dann ziemlich schnell ja abgetaucht.
Okay, und weiß man, ob die Familie den Vater dann nach der Tat gedeckt hat?
Also allzu viel wissen wir darüber noch nicht, aber was so anklingt, ist, dass die Familie nicht so wahnsinnig kooperativ gewesen sein soll im Anschluss an diese Taten. Aber wie gesagt, das können wir noch nicht gesichert sagen. Da gibt möglicherweise auch die Verhandlung dann ein bisschen Aufschluss, auch wie die Familie sich dieser Tat gegenüber positioniert.
Alles, was du mir jetzt erzählt hast, lässt ja auch darauf schließen, dass da sehr traditionalistische, patriarchale Strukturen in der Familie geherrscht haben. Naja, aber der Prozess, wie gesagt, wird da hoffentlich auch noch Fragen klären. Sag mal, dieser Messerangriff, der dann im Juni 2017 auch noch passiert ist. Du hattest vorhin gesagt, das Opfer war der Freund oder der vermeintliche Freund von Mezgin. Wie steht denn der zu dem Ganzen oder welche Rolle spielt der in dem Prozess jetzt?
Bei dem jungen Mann handelt es sich um einen 23-Jährigen, der auch aus Syrien stammt, so wie die Familie N. Und er hatte wohl eine Liebesbeziehung zu Mezgin. Das hat aber wohl dem Vater auch nicht gepasst, soweit wir das zumindest wissen. Und es gab dann ein Treffen der beiden Männer am Floßhafen in Aschaffenburg. Und dort soll dann Hashem N. dem 23-Jährigen ein Messer in den Hals gerammt haben. Der junge Mann wurde da auch lebensgefährlich verletzt, hat aber überlebt. Und weil du mich jetzt gefragt hast, welche Rolle spielt er im Prozess? Es ist so, er ist ja Geschädigter, also heißt ein Opfer im Juristenjargon. Und er könnte damit als Nebenkläger auftreten. Das würde ihm die Möglichkeit geben, dass er Einsicht in alle Akten erhält und auch während des Prozesses die ganze Zeit im Sitzungssaal sein kann. Bisher, ich habe das mal beim Gericht nachgefragt, gibt es aber keinen entsprechenden Antrag. Das kann sich aber auch kurz vor dem Prozess noch ändern. Also ob er als Nebenkläger auftritt, müssen wir mal abwarten.
Du hast jetzt gerade schon ein bisschen erzählt, was damals am Floßhafen passiert ist. Wir haben eigentlich noch gar nicht so wirklich über diese Zeit der großen Suchen nach Mezgin gesprochen. Du warst da ganz oft dabei als Reporterin. Willst du da noch mal ein bisschen was erzählen vielleicht, dass wir einfach noch mal so ein bisschen reinkommen, was damals so los war? Bundesweit haben da ja die Medien auch drüber berichtet.
Ja, gerne. Also das ging 2017 ja los mit der Vermisstenmeldung zu der Mezgin. Und das war auch so der erste Punkt, an dem die Öffentlichkeit so mitbekommen hat, dass da irgendwas los ist in Aschaffenburg und Umgebung. Und in der Tat, ich war auch an mehreren Tagen auch vor Ort. Es wurde insbesondere auch am Main in Aschaffenburg gesucht. Am Main in Aschaffenburg leider in dem Stadtteil. Dort befindet sich ja die Berufsschule und die hat Mezgin auch besucht. Von dort war sie nicht nach Hause zurückgekehrt und das war wohl auch so der Ansatzpunkt, warum man erstmal sich auf diesen Bereich auch fokussiert hatte. Es gab Boote, die mit Sonartechnik ausgestattet waren. Mit denen ist man dann über den Main gefahren und hat versucht, den Flussgrund abzusuchen. Und zusätzlich hat die Polizei auch Hunde eingesetzt, die mit den Booten über den Main gefahren wurden. Und diese Tiere sind speziell trainiert darauf, den Lagerort von Leichen erschnüffeln zu können. Und tatsächlich, also 5 Polizeihunde haben auch angeschlagen damals. Und daraufhin sind dann Profitaucher der Polizei aus Nürnberg angereist und haben dann den Boden abgetastet, tatsächlich mit den Händen, weil einfach die Sicht so schlecht war. Und haben diese auffällige Stelle abgesucht. Aber es wurde nichts gefunden. Ich erinnere mich auch, dass das für die Polizisten vor Ort ziemlich frustrierend war. Also die vielen Aktionen, der wirklich große Aufwand und da keinen Erfolg zu haben, das war durchaus auch ein Thema unter den Ermittlern. Denn gefunden wurde die Leiche dann ganz woanders.
Ja, daran erinnere ich mich auch. Das war, glaube ich, in einem Waldstück bei Grünmorsbach.
Genau, das war auf dem Findberg bei Grünmorsbach. Das ist ein Ortsteil von Heilbach im Kreis Aschaffenburg. Und zwar auswärtige Spaziergänger haben die Leiche gefunden. Also eine ziemlich gruselige Vorstellung.
Gruselig, ja. Aber ich hänge immer noch an dem Gedanken, da haben 5 Hunde auf dem Main angeschlagen. Da muss doch irgendwas gewesen sein. Und außerdem, also wie ist dann überhaupt die Leiche, also möglicherweise vom Main in diesen Wald? Weiß man da irgendwas?
Also es gibt zumindest einen Anhaltspunkt, was da passiert sein könnte. Und zwar gab es in der XY-Ungelöst-Sendung, in der einen von diesen beiden, auch den Aufruf um Hinweise auf einen blauen Peugeot. Dieses Auto soll nämlich Hashem N. öfters benutzt haben. Und konkret ging es da um eine Kofferraumbodenmatte. Die ist offenbar ausgetauscht worden nach dem Tatzeitpunkt. Und das legt natürlich nahe, dass möglicherweise die Leiche der 16-Jährigen in diesem Auto transportiert worden ist. Und das könnte, wenn das so war, auch eben darauf hindeuten, dass sie eben in diesem Auto in diesen Wald transportiert worden ist.
Aber wo dieses Auto jetzt ist, ob da Blutspuren gefunden sind oder so, wissen wir da was?
Da gibt es noch keine konkreten Informationen. Das ist ja Täterwissen und das sind oft dann die Details, wo die Behörden sich doch sehr zurückhaltend auch äußern. So.
Die aber in einem Prozess auch zur Sprache kommen müssen.
Genau.
Thema Prozess. Was genau ist da angesetzt? Wird es ein großer Prozess? Wird es ein langer Prozess? Glaubst du, der wird schwierig?
Also bislang sind 14 Verhandlungstage angesetzt und das ist ausgesprochen viel. Allerdings geht es ja in dem Prozess auch um zwei Taten, nämlich den Mord an Meskin Ann und um einen versuchten Mord an dem 23-Jährigen. Außerdem müssen wegen der Corona-Pandemie auch ein paar Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Und das ist auch der Grund, weshalb übrigens nicht in einem Gerichtsgebäude, sondern im Schloss Johannesburg in Aschaffenburg verhandelt wird. Also es ist ein ziemlich ungewöhnliches Ambiente für einen Mordprozess und das macht den Prozess schon sehr besonders.
Und weißt du, ob mit großem Medieninteresse zu rechnen ist oder sind nur wir als Meinecho dabei?
Also wir werden das natürlich sehr genau begleiten, diesen Prozess, aber ich gehe davon aus, dass auch überregionales Interesse da ist. Ich weiß, dass auch die türkische Zeitung Hürriyet schon berichtet hat über den Fall, nämlich als Hashim N. in der Türkei vermutet wurde. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch für den Prozess mit etwas größerem Medienaufkommen in Aschaffenburg zu rechnen ist.
Du selbst hast jetzt gerade gesagt, wirst den Prozess begleiten. Du hast auch im Vorfeld schon begleitende Artikel verfasst, um da auch mehr Hintergründe zu liefern. Was hast du da vorbereitet?
Wir wollen in jedem Fall nah dran sein an diesem Prozess, weil wir denken, dass es sehr wichtig ist, hier genau hinzuschauen, hinzuhören. Und ich finde es aber auch wichtig und richtig, für die Einordnung Hintergründe zu liefern, die über so eine reine Gerichtsberichterstattung hinausgehen. Zum Beispiel, wie die Auslieferung aus der Türkei abgelaufen ist, da habe ich eben mit der Kripo schon gesprochen. Oder auch, was die Forschung zum Thema Ehrenmord sagt. Hier habe ich auch mit einem Experten gesprochen, der das ein bisschen beleuchtet. Denn es geht ja in diesem Fall auch tatsächlich darum, war es ein Ehrenmord oder nicht.
Das hätte ich mich jetzt auch gefragt, weil jetzt hast du das Wort Ehrenmord genannt. Ich habe das eher abgespeichert als einen sehr problematischen Begriff, weil es ja auch so ein bisschen verharmlosend klingt. Also Mord ist was Schlimmes, aber Ehrenmord, das klingt, als ob die Entschuldigung für den Mord schon mit dem Wort mitschwingt.
Also ich denke, man muss hier ganz klar betonen, ja, ein Mord bleibt ein Mord. Das deutsche Strafrecht kennt hier auch keine Abstufung oder Abmilderung. Und der Begriff Ehrenmord ist also keine Bewertung, ob jetzt irgendwas schlimm war oder nicht so schlimm war, sondern der Begriff erläutert eigentlich lediglich die Herkunft der Beweggründe für einen Mord. Ich denke, das ist auch wichtig, das nochmal ganz klarzustellen. Ob es sich in diesem Fall jetzt tatsächlich auch um einen Ehrenmord handelt, ist noch offen. Das Urteil des Gerichts steht ja noch aus. Was wir aber festhalten können, ist, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es ein Ehrenmord war. Sie denkt, dass das Motiv von Hashim N. war, dass er der Meinung war, seine Ehre sei verletzt worden.
Also ich bin sehr gespannt auf das Interview zum Thema Ehrenmord und ich finde es auch super, dass du die Hintergründe auch noch mit in deine Berichterstattung bringen willst, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade so ein Thema, geflüchtete Familie, Tochter ermordet, möglicherweise vom eigenen Vater, dass das von rechter Seite ausgeschlachtet wird und Stimmungsmache damit betrieben wird. Rechnest du mit sowas?
Leider ja. Also das Thema, du hast es ja gerade schon zusammengefasst, es hat die ganzen Signalwörter, die gerne auch von bestimmten Szenen aufgegriffen werden. Ich kann jetzt einfach nur hoffen, dass eben differenziert berichtet wird und dass man sich eben auch einfach ganz genau anschaut, was ist hier passiert und es nicht einfach nur bei den paar Schlagwörtern belässt, die dann einfach in so ein Weltbild reinpassen, dass es ja eigentlich gar nicht geht.
Wir haben jetzt über ganz viel schon gesprochen und ich glaube, wir sind auch am Ende von unserem Podcast angelangt, aber ich habe noch so die ein oder andere Frage an dich als Blaulichtreporterin generell. Also du erlebst ja in deinem beruflichen Alltag ganz viele Gerichtsprozesse. Ist dann so eine Geschichte, die von Anfang an so groß war und die du so lange begleitet hast, ist das was Besonderes oder ist das ein Job wie jeder andere?
Also das ist auf jeden Fall kein Job wie jeder andere, denn jeder Prozess ist ja einzigartig und jedes Schicksal, das man im Sitzungssaal mitbekommt, ist ja auch individuell. Und jetzt hier genau hinzuschauen und hinzuhören bedeutet eben auch, dass man unsere Gesellschaft besser versteht, besser verstehen kann. Der Mord von Meskin ist insofern besonders, weil er so viele Facetten unserer Gegenwart berührt. Also da ist ein Teenager, der offenbar in Deutschland ein Leben führen wollte, wie jede und jeder in Deutschland aufgewachsene Jugendliche. Aber in dem Fall der 16-Jährigen ist es mit dem Tod geendet. Und hier geht es auch um eine Beziehung von Vater und Tochter, um eine bestimmte Vorstellung von Ehre, aber auch um Integration. Und falls es aufgrund der Annahmen der Staatsanwaltschaft auch zu einem Urteil kommen sollte, müssen wir uns als Gesellschaft schon auch mal die Frage stellen, was können wir denn tun, um so Ehrenmorde in Deutschland zu verhindern? Also ich nehme da eigentlich aus jedem Fall was mit, ja, an Input irgendwie und an neuen Themen, an Gedankenanstößen. Und deswegen ist eigentlich jeder Prozess anders und spannend.
Ja, also besonderer Fall. Das hätte ich nach dem, was du mir jetzt erzählt hast, auch gesagt. Weil ich finde immer noch, da ist ein junges Mädel, die wollte eigentlich nur dazugehören. Die wollte das Gleiche machen, was andere Jugendliche ja auch machen. Und sie durfte nicht. Also das finde ich schon auch, wow. Also man betrachtet es ja als Fall, aber es ist halt auch immer ein Schicksal, ja. Aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, bist du dann als Journalistin immer die Beobachterin oder bist du auch so ein bisschen die Ermittlerin? Das liest man ja immer so in Krimis, dass die Journalisten so heimlich mitermitteln. Passiert das wirklich?
Also ich tauche bei solchen großen Fällen schon immer in der Tat sehr tief ein und beschäftige mich auch intensiv mit dem Thema. Ich spreche auch dann gerne mit Experten, die gar nicht involviert sind in die Ermittlungen, um so ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen und einfach um zu verstehen, was eigentlich los ist, ja. Und im Laufe der Ermittlungen sammle ich so für mich selber immer so offene Punkte und mache so eine Liste, stelle mir so meinen ganz eigenen Fragenkatalog zusammen, ja. Also welche Punkte, finde ich, müssen jetzt hier noch geklärt werden? Und ich versuche dann eben auch, den Fragen auf den Grund zu gehen und die Antworten zu finden. Wenn man das schon Ermitteln nennen möchte, das überlasse ich jetzt dir, das zu beurteilen.
Ein bisschen, ne? Aber ja, dann hoffe ich, dass deine und unsere Fragen im Laufe dieses Prozesses beantwortet werden. Und ich bin sehr gespannt auf die Berichte, die ich von dir und deinen Kollegen lesen werde über diesen Prozess. Wir werden ja im MeinEcho online und in Print kontinuierlich über das Thema berichten. Nina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Arbeit und für dieses Gespräch.
Danke für deine Fragen, Moni.